Das war schon eine stürmische Woche. Sabine hat uns alle kräftig durcheinander gewirbelt. Viel Wirbel gab es auch in der katholischen Kirche, im Kleinen wie im Großen. Das Bistum Eichstätt hat seinen Haushalt veröffentlicht mit einem Defizit von rund 4,7 Millionen Euro. Dann hat Kardinal Reinhard Marx angekündigt, nicht mehr für den Vorsitz der Deutschen Bischofskonferenz zu kandidieren. Und dann war da noch der Papst, der mit seinem Schreiben zur Amazonas-Synode so manchen enttäuscht hatte. Doch gerade dieses Schreiben werden wir uns gleich im Sonntagsmagazin etwas näher anschauen und nachfragen. Was hat er denn tatsächlich geschrieben? Außerdem freuen wir uns mit der Pfarrei in Bergen, deren Kirche sich wieder Münster nennen darf. Und auf die Gefahren eines Rechtsextremismus in Bayern werden wir am Ende der Sendung hinweisen. Das und noch mehr jetzt im Sonntag um 12 am Mikrofon Bernhard Löhlein. Querida Amazonia, so heißt also das neue Schreiben von Papst Franziskus. Zu Deutsch, geliebtes Amazonien. Es ist der Schlusspunkt eines wirklich bahnbrechenden Ereignisses. Im Oktober vergangenen Jahres fand in Rom eine Sonderversammlung der Bischofssynode für die Amazonasregion statt. Es ging um eine ganzheitliche Ökologie und um neue Wege in der Kirche. Und das Schreiben des Papstes war jetzt mit großer Spannung erwartet worden. Die einen hofften, die anderen befürchteten, der Papst werde das Zölibat lockern und Ausnahmen für die entlegenen Regionen im Amazonasgebiet zulassen. Hat er nicht getan. Oder vielleicht doch? Was hat Papst Franziskus geschrieben? Was will er? Darüber unterhalte ich mich jetzt mit Professor Martin Kirschner von der Katholischen Fakultät der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Er hatte die Amazonas-Synode intensiv verfolgt und nun auch das Schreiben des Papstes studiert. Grüß Gott, Herr Kirschner.
Grüß Gott, Herr Löhlein, und ich freue mich über die Anfrage.
Herr Kirschner, schauen wir uns zunächst nochmal an, was in dem Schreiben nicht steht. Priesterweihe für verheiratete Männer oder gar für Frauen? Fehlanzeige.
Ja, im Grunde hat sich die Diskussion sehr stark auf diese zwei Fragen zugespitzt und eingeschossen und daran auch sehr stark polarisiert. Und hier hat der Papst tatsächlich die Erwartungen und auch die Befürchtungen enttäuscht. Er hat hier keine Frage beantwortet, sondern sich entschieden, die innerkirchlichen Streitfragen nicht zu entscheiden.
Können Sie sich vorstellen, warum?
Er scheint den Eindruck zu haben, dass die Zeit nicht reif ist für ein Machtwort von seiner Seite und dass das auch ein Widerspruch in sich wäre. Das wird der synodalen Kirche widersprechen, sondern dass es im Grunde genommen eine Suche nach Lösungen braucht, die sich den Problemen aussetzt und neue Lösungen sucht, sodass alle Seiten sich ändern müssen. Also von daher ist es keine Tür geschlossen, sondern der Prozess geht weiter.
Dann schauen wir mal hin, was der Papst wirklich geschrieben hat. Und da fällt auf, das Schlussdokument der Amazonas-Synode vom Oktober ändert er nicht, er setzt es sogar praktisch in Kraft. Und da steht ja drin, es soll auch darüber nachgedacht werden, bewährten verheirateten Männern aus dem Amazonasraum den Zugang zur Priesterweihe zu ermöglichen.
Diese Forderung der Öffnung des Pflichtzölibats wird getroffen aus einer Inkulturation in Amazonien selbst. Also das heißt, der Hintergrund ist der Priestermangel in Amazonien, der aber auch mit der Kultur der indigenen Völker zusammenhängt, wo der Zölibat keine Plausibilität hat. Und auf diesen Punkt geht der Papst nicht ein, aber er fordert, und das ist vielleicht die schärfste Aussage, die schärfsten Aussagen in dem Dokument, gehen in Richtung einer radikalisierten Inkulturation. Er spricht sogar von einer neuen Inkarnation des Evangeliums, so wie sie sich im frühen Christentum in der griechisch-römischen Kultur inkarniert hat, muss es sich heute in dieser Weltstunde auch im Amazonasgebiet inkarnieren. Und das bedeutet radikale Veränderungen, aber nicht im Sinne einer liberalen Agenda, sondern im Sinne eines Lernens, wo alle Seiten lernen müssen und Neues entsteht. Das ist, glaube ich, die Vision, die er damit verbindet.
Das ist also auch eine Absage, die katholische Kirche aus rein europäischer Sicht zu deuten. Vorhin haben Sie die Visionen des Papstes angesprochen. Da finden sich einige in dem Schreiben.
Wenn man sich auf den Text einlässt und in ihn eintaucht, entwickeln die Visionen eine große Kraft. Diese Kraft liegt, glaube ich, vor allen Dingen darin, dass er durchgängig dem Schrei der Menschen, dem Schrei der Armen, dem Schrei der Leidenden und dem Schrei der Erde Geltung verleiht und deutlich macht, hierin begegnet die Autorität Gottes. Das ist die Autorität, auf die wir hören müssen im Glauben. Und dass er von dort aus der Weisheit der Pueblos originarios, er spricht immer von den ursprünglichen Völkern, der ursprünglichen Völker, denen einen ganz großen Raum einräumt und zwar deutlich macht, wir räumen diesen Raum nicht ein, sondern wir sind im Amazonas Gäste dieser Völker, also denen gehört der Raum dort und die stehen nicht der Entwicklung im Weg, sondern sie sind die Eigentümer des Landes und sind mit diesem Land verbunden. Und von dort her führt er dann also diese Konzepte des Buen Vivir, des guten Lebens ein, aber nicht so, dass wir definieren, was gutes Leben ist. Auch nicht Bolsonaro oder eine Oberschicht in den Industriezentren oder eine Minderheit, die sich bereichert, sondern dass die Betroffenen, die Marginalisierten, die haben die Definitionsmacht.
Nun, Menschen, die an den Rand gedrängt sind, die gibt es auch in der Kirche. Gerade Frauen sehen sich vielfach im Abseits. Wie deutet der Papst jetzt die Stellung der Frau? Was er in dem Dokument über die Frauen schreibt, nennt der Katholische Deutsche Frauenbund ja ausgesprochen paternalistisch und enttäuschend.
Die Stellung der Frau, genauso wie das Verständnis vom Priestertum, sind hier Knackpunkte. Was der Papst nicht tut und was mich auch nach wie vor enttäuscht, was ich für eine große Schwäche des Dokuments halte, er nimmt hier die innovativen Ansätze aus dem Schlussdokument nicht auf. Er übergeht die völlig und bringt nur im Grunde genommen Antworten, die man schon kennt. Ich habe halt in einem zweiten Ansatz den Eindruck, dass diese Schwäche vielleicht gewollt ist, um einer breiteren Diskussion und neuen Prozessen Raum zu geben. Also man sehnt sich sozusagen nach Alexander dem Großen, der den Knoten durchhaut, aber das wäre gewalttätig. Und der Papst Franziskus bleibt sozusagen in seiner Verbindung zu Maria, der Knotenlöserin, die sehr, sehr geduldig an diesen Knoten rumfriemelt. Und wir hoffen, dass sie sich lösen lassen und dass man mal weiterkommt.
Keine radikale Lösung, was diese innerkirchliche Streitfragen betrifft. Blicken wir zum Schluss noch auf die Kirche in Deutschland. Hier befinden wir uns ja auf einem synodalen Weg. Kann man aus dem Dokument des Papstes herauslesen, dass er dazu ermuntert, diesen Weg weiterzugehen?
Ja, und ich glaube, die Enttäuschung bezieht sich auch darauf, dass man sich eben doch nach einer Übergestalt sehnt, die die schwierigen Entscheidungen für einen trifft. Und ich glaube, das ist eine Illusion, denn gerade in der synodalen Kirche müssen wir tatsächlich die Lösungen miteinander erringen. Wir müssen das versuchen und müssen da dranbleiben. Und von daher ist die große Gefahr, dass die Enttäuschung zur Resignation wird. Das Dokument sehe ich als Ermutigung, den Weg weiterzugehen.
Herzlichen Dank, Professor Martin Kirschner. Dankeschön.
Gerne.
Martin Kirschner war das, Theologe an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt mit einer Analyse des Papstschreibens zur Amazonas-Synode. Das Gespräch hatten wir vor der Sendung aufgezeichnet. Mittagspause mal anders. Lunch and Learn heißt es heute für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des bischöflichen Ordinariats in Eichstätt. Essen und Lernen. Das dient der Teambildung, außerdem kann man so wichtige Informationen ganz unverkrampft weitergeben. An diesem Mittwoch stellt das Umweltteam der Diözese die Aktion Klimafasten vor. Da geht es um Klimaschutz und Klimagerechtigkeit, sagt die Nachhaltigkeitsreferentin Lisa Amon.
Wir wollen sozusagen eine kirchliche Tradition, nämlich die Fastenzeit, verknüpfen mit der Lebensstilfrage. Und dazu gibt es über diese Aktion einfach ganz, ganz viele Anregungen und Mitmachideen. Und wenn man da das eine oder andere einfach vielleicht dauerhaft auch in sein Leben mit integrieren kann und so nachhaltiger lebt, ressourcenschonender lebt, dann wäre das sozusagen das Ziel, das man mit dieser Aktion verfolgt.
Unter www.klimafasten.de finden sich in der Tat eine Fülle von Anregungen, wie ich in den 7 Wochen der Fastenzeit meinen Lebensstil überdenken kann. Jede Woche steht er unter einem anderen Thema. Mal geht es um ein plastikfreies Leben, mal um die Ernährung. Mit vielen Tipps. Für mich allein. Oder für eine Gruppe.
Also diese Fastenaktion möchte auch dazu motivieren, sich mit Gleichgesinnten in der Pfarrei oder auch im Freundeskreis oder im Büro zusammenzutun, weil miteinander machen ja viele Dinge einfach auch mehr Spaß und mehr Freude.
Freude am Fasten, warum nicht? Der Eichstätter Generalvikar Michael Huber bezeichnet sich sogar als ein Fan von der Fastenzeit.
Und zwar deswegen, weil ich das einfach für mich persönlich immer als Anlass nehme und auch die Motivation habe, etwas zu verändern in meinem alltäglichen Leben.
Und darum macht er auch mit bei der Aktion Klimafasten. Also nicht nur einfach mal eben so auf Süßigkeiten verzichten, sondern die eigenen Angewohnheiten hinterfragen. ganz schön anspruchsvoll.
Das ist gerade die Herausforderung. Insbesondere in Bezug auf das Klimafasten, glaube ich, gibt es Ansatzpunkte, die einem sonst im Alltag nicht so vorkommen, wo einfach das Bewusstsein fehlt. Und gerade da eine Vorgabe zu haben, welche Gedanken jetzt in jeder Woche interessant sind, das hilft mir.
Und vielleicht auch Ihnen, wenn Sie sich noch nicht sicher sind, wie soll ich fasten? Alle Infos dazu finden Sie im Internet unter www.klimafasten.de, eine Aktion der evangelischen und katholischen Kirche. Die Mitarbeiter im Eichstätter Ordinariat jedenfalls wollen mit gutem Beispiel vorangehen. Auch Lisa Amon. Sie will auf Fernsehen verzichten.
Es ist ein doppelter Gewinn. Ich verzichte auf diese Energie, die dieser Fernseher braucht, und ich gewinne dadurch Zeit, die ich anders füllen kann. Und ich erlebe dieses Mehr an Zeit, das mir persönlich zur Verfügung steht, wenn ich auf sowas wie Fernsehen verzichte, als absolut gewinnbringend. Und drum ist es ja eine sehr gewinnbringende Erfahrung und Zeit.
Die Wallfahrtskirche Heiligkreuz in Bergen bei Neuburg. Baring wird der Ort im Volksmund genannt. Von außen fällt der romanische Turm auf. Wie eine Trutzburg wirkt die Kirche mit ihrer mehr als tausendjährigen Geschichte. Geht man aber durch das Portal ins Innere hinein, ist man überrascht. Die Basilika ist vollständig im Rokoko-Stil eingerichtet. Farbiges Deckengemälde, filigran gestaltete Skulpturen. Romanik und Rokoko, eine ungewöhnliche Symbiose. Aber gerade die macht den Charme der Kirche aus, meint deren Rektor Prälat Franz Kasper.
Wer die Kirche kennengelernt hat, muss sie eigentlich lieb gewinnen. So gut wie jeden Tag verbringe ich am Nachmittag einige Zeit in diesem Kirchenraum, um ihn auf mich wirken zu lassen.
Als ob das alles noch nicht reichen würde, findet sich unterhalb der Kirche noch eine weitere Besonderheit, eine Krypta, eine Art Unterkirche.
Die ihresgleichen sucht fast ein Alleinstellungsmerkmal in ihrer schlichten Originalität aus der Zeit der Romanik vorzuweisen hat, bis heute.
Bis heute pilgern viele Gläubige nach Bergen, nicht zuletzt, weil in der Unterkirche ein Kreuzpartikel aufbewahrt wird, ein Teil des Heiligen Kreuzes. Daher auch der Name der Kirche, Heiligkreuz. Und dieser Name wird nun ergänzt durch einen Ehrentitel. Ab sofort darf sich die Heiligkreuzkirche in Bergen wieder Münster nennen. Denn Nachforschungen haben ergeben, diesen Titel hatte sie bereits.
Am 11. September 1156 fand eine bedeutende Prozession statt in die Kirche Heiligkreuz. Und diese Kirche wird in diesem Dokument bereits als das Münster zu Paring bezeichnet.
Münster bedeutete damals eine herausgehobene Kirche mit einem klösterlichen Hintergrund. Stimmt auch, denn in Bergen hat 585 Jahre lang ein Benediktinerinnenkloster bestanden. Nun erlaubt der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke, dass dieser Titel Münster wieder verwendet werden darf. Für Prälat Kasper bedeutet das,
dass eine herausragende Kirche mit ihren romanischen Elementen und ihrer gelungenen Gestaltung im Rokoko, dass die hervorgehoben wird. Es bedeutet aber auch für die Gemeinde der Ansporn, weiterhin mit dieser Kirche die Verbundenheit zu pflegen.
Und tatsächlich, die Gemeinde freut sich über den Titel. Mesnerin Martina Böhm und Stefanie Fischer-Stabauer vom Gemeinderat sagen jetzt voller Stolz, wir sind Münster.
Ich freue mich voll. Also ich gehe jetzt jeden Morgen, wenn wir die Kirche aufsperren mit meinem Mann, gehe ich schon durch und denke, das ist jetzt der Münster.
Dadurch, dass diese Kirche ja schon über 1000 Jahre alt ist, die atmet Geschichte. Es ist alleine, wenn man in die Krypta runtergeht. Man kommt runter und man ist geborgen. Man fühlt sich wirklich geborgen.
Wir haben oft Pilger, die den Jakobsweg laufen. Die sind immer so begeistert von dieser Kirche. Die staunen, die sagen, das ist die schönste Kirche im ganzen Bistum.
Also, ein Besuch lohnt sich in das neue Münster, Heiligkreuz in Bergen. Er war ein einfacher, frommer Landwirt aus Österreich, Franz Jägerstätter. Er fiel nicht weiter auf. Doch im Dritten Reich verweigerte er aus Gewissensgründen und wegen seines tiefen Glaubens den Kriegsdienst für die Wehrmacht. Die Folge davon? Gefängnis. 1943 wurde er wegen Wehrkraftzersetzung hingerichtet. Dieses Schicksal lieferte nun die Vorlage für einen bewegenden Kinofilm. Ein verborgenes Leben, A Hidden Life, von US-Starregisseur Terrence Malick. Der Film ist unter anderem Kinotipp der katholischen Filmkritik, auch wenn sich die Kirche jahrzehntelang sehr schwer tat mit dem Mann, der konsequent seinem Gewissen folgte. Gottfried Bohl stellt Ihnen den Film vor.
Was passiert da mit unserem Land? Wir töten unschuldige Menschen, überfallen andere Länder, beuten die Schwachen aus. Wenn unsere Führer böse sind, was macht man da?
Eine Frage des Gewissens. Auch für den österreichischen Katholiken und frommen Bauern Franz Jägerstätter. Die Lebensgeschichte des lange Zeit kaum bekannten Nazi-Gegners und Märtyrers war Vorbild für den Kinofilm Ein verborgenes Leben.
Ich kann keinen Neid auf Hitler leisten. Ich kann's nicht.
Glauben Sie, Sie werden die Dinge ändern können?
Wenn Gott uns den freien Willen gegeben hat, dann sind wir verantwortlich für das, was wir tun und was wir nicht tun.
Der Film ist Kinotipp der katholischen Filmkritik. Dabei hatte die Kirche lange Zeit so ihre Probleme mit dem Kriegsdienstverweigerer Jägerstätter. Zunächst wurde er nicht mal als Opfer des Widerstands anerkannt. Und erst 2007 wurde er selig gesprochen als Märtyrer aus dem Glauben. Auch im Film ist es nicht so, dass die Kirche ihn unterstützen würde in seiner Gewissensnot, erklärt Josef Lederle vom Kinoportal filmdienst.de.
Du hast eine Pflicht gegenüber dem Vaterland. Die Kirche mahnt dich dazu.
Ja, der Pfarrer und der Bischof, die wollen Schaden von der Kirche und von dem Franz Jägerstätter abwenden und dringen ihn mit Engelszungen doch irgendwie hier eine Art Kompromiss zu machen. Es gäbe ja auch die Möglichkeit, als Sanitäter auch bei der Wehrmacht zu arbeiten. Es werden ihm Brücken gebaut. Aber dieser Franz Jägerstätter ist ein ganz Aufrechter, der einen sehr eigenen Kopf hat, der sehr viel die Bibel gelesen hat zusammen mit seiner Frau. Der denkt selber nach und der kommt einfach an den Punkt, wo er sagt, ich kann nicht anders, mein Gewissen verbietet mir, für die Nazis in den Krieg zu ziehen.
Von allen Märtyrern der NS-Zeit ist Jägerstätter sicher eine der provozierendsten Gestalten. Er war ein einfacher, frommer Bauer, der aber die Nazis offenbar früher durchschaute als viele Bischöfe und Kardinäle. Das Religiöse spielt eine wichtige Rolle in dem sehenswerten Film.
Jägerstätter geht in die Kirche, er ist ein frommer Mann, er betet mit seiner Frau, mit den Kindern. Aber genauso wichtig oder was zu dieser Religiosität des Films noch dazu gehört, ist eben auch die Natur. Er arbeitet in der Natur, er ist ein Bauer, er fügt sich in einen Kreislauf mit ein und das ist quasi die grundreligiöse Botschaft dieses Films.
Alles in allem großes Kino mit einer spannenden und bewegenden Geschichte, mit vielen Anstößen zum Nachdenken, tollen Schauspielern, schönen Bildern und mit einer Hauptfigur, die beeindruckt.
Ich kann nicht tun, was ich für falsch halte. Wir müssen uns dem Bösen entgegenstellen.
Was immer du tust, ich bin bei dir. Immer.
Der Film Ein verborgenes Leben über Franz Jägerstätter. Sehen können Sie den Film heute Nachmittag in Eichstätt im Filmstudio am Residenzplatz. Die Friedensbewegung Pax Christi und das Diözesanbildungswerk Eichstätt präsentieren den Film, der bei den Filmfestspielen in Cannes mit dem Preis der ökumenischen Jury ausgezeichnet wurde. Beginn der Filmvorführung ist heute um 16.30 Uhr. Es gibt erst eine kurze Einführung und im Anschluss an die Vorstellung haben Sie dann die Möglichkeit zum Gespräch mit Mitgliedern von Pax Christi. Vorhin haben wir ja von Franz Jägerstätter gehört. Er wurde im Dritten Reich hingerichtet, weil er den Eid auf Hitler verweigert hatte. Gott sei Dank sind diese Zeiten vorbei, möchte man meinen. Doch Vorsicht, es gibt Parteien mit eindeutig rechtsextremistischem Hintergrund. Immer mehr Neonazis bekennen sich aggressiv zum historischen Nationalsozialismus und neurechte Ideologen versuchen, rassistisches Gedankengut intellektuell zu verpacken. Da ist es gut und wichtig, dass es in Bayern eine Informationsstelle gegen Extremismus gibt. Sie berät unter anderem Kommunen und Schulen. Am vergangenen Donnerstag gab es dazu einen Vortrag über Rechtsextremismus in Bayern in Ingolstadt. Eingeladen hatte dazu der Diözesanverband des Katholischen Deutschen Frauenbundes und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend im Bistum Eichstätt. Im Anschluss an den Vortrag von Anja Fischer hatte ich die Gelegenheit zu einem Gespräch.
Frau Fischer, wann kann man sagen, dass eine Person rechtsextremistisch veranlagt ist?
Also wann sie rechtsextremistisch veranlagt ist, das klingt sehr nach biologisch. Ich würde das eher beurteilen nach seiner Verhaltensweise, die erkennbar ist. Rechtsextremistisch ist jemand, wenn er gegen die freiheitliche Grundordnung ist. Wenn er die Grundrechte, die allgemeinen Grundrechte nicht beachtet, wenn er unsere Verfassung abschaffen möchte, dann ist er Extremist.
Was ist denn strafrechtlich relevant?
Es sind nur Sachen relevant, die erkennbar sind, also die nach außen hin sichtbar sind und somit Verhaltensweisen. Denn Einstellungen sind im Kopf.
Es gibt beim Rechtsextremismus verschiedene Erscheinungsformen, zum Beispiel die Parteien. Es gibt immer noch die NPD, sozusagen die Alten, die sich noch formiert haben, aber sie werden weniger.
Ob sie weniger werden, würde ich in dem Kontext nicht sagen wollen. Sie sind zumindest nicht mehr so aktiv. Sie können deswegen nicht verboten werden. Nicht, weil sie nicht extremistisch sind, weil das sind sie sehr wohl, aber sie sind zu unbedeutend.
Es gibt noch eine andere Partei, deren Namen mir jetzt zum ersten Mal begegnet ist, die Partei des Dritten Weges. Wo liegen da die Gefahren?
Die Partei der Dritte Weg ist sehr aktiv. Sie hat eine Vielzahl an Themenfeldern, die emotional berühren. Und sie versuchen dadurch in der Gesellschaft, in der Mitte der Gesellschaft Aufmerksamkeit und Gehör zu finden, was möglicherweise das ein oder andere Mal gelingen könnte.
Woran erkenne ich die?
Sie erkennen sie, sie sind meist grün gekleidet, dann sie vertreten ein Drei-Säulen-Konzept, sozial, national und revolutionär. Daran müssen Sie erkennen.
Neben diesen Parteien, die es gibt, gibt es ja auch Bewegungen. Eine ist zum Beispiel die sogenannte identitäre Bewegung. Während die NPD, sagen wir mal, eher die alten Rechten sind, sind das jetzt die neuen Rechten, also die vor allem Jugendliche ansprechen wollen.
Richtig, also die identitäre Bewegung wird zur Struktur der Partei Ungebundenen gezählt, denn sie sind eben keine Partei, aber sie besitzen einen gewissen Bindungs- und Organisationsgrad. Also sie sind nicht, schweben nicht frei in der Luft, sondern sie formieren sich sehr wohl.
Und sie sind besonders attraktiv?
Sie sind attraktiv für junge Menschen, denn sie müssen sich vorstellen, sie haben öffentlichkeitswirksame Aktionen, mit denen sie auftreten. Es sind sehr, sehr viele junge Protagonisten dabei. Die Gefahr der identitären Bewegung würde ich sehen in ihrer subtilen Vorgehensweise. Eben mit den Begriffen Heimat, Freiheit, Tradition verbinden sehr, sehr viele Menschen positive Emotionen. In diesem Fall sollte man genau hinschauen, für was diese drei Worte Verwendung finden.
Zu den Bewegungen zählen Sie auch die sogenannte Reichsbürgerbewegung. Menschen, die die BRD als Staat ablehnen. Wir machen uns ein bisschen lustig über die, weil das sind manchmal so Querköpfe, so scheint es. Aber da steckt durchaus gefährliches Potenzial dahinter.
Es ist immer eine Einzelfallentscheidung, ob Reichsbürger oder Selbstverwalter gefährlich sind. Dennoch gibt es unter dieser Szene eine Waffenaffinität, die wir ja auch in dem Vortrag angesprochen haben. Zumindest ist es so, dass man sich dessen bewusst sein soll und eine gewisse Vorsicht walten lassen soll.
Sie wollen aufklären, Sie gehen an Schulen, Sie halten Vorträge zu diesem Phänomen. Was kann der Einzelne tun, wenn ihm so etwas begegnet, sei es Hetze im Netz oder dass er Gruppierungen antrifft mit Flyern, mit Ständen in der Fußgängerzone oder sonst wo?
Auf jeden Fall ist es immer gut, Zivilcourage zu zeigen. Das heißt, wenn ich in einer WhatsApp-Gruppe bin und jemand rechtsextremistische Inhalte postet, dass ich denjenigen darauf anspreche und es nicht einfach wortlos hinnehme, sondern damit auch zeige, es wird bemerkt und es gefällt mir nicht und den anderen auch darauf anspreche, dass er merkt, was er damit gemacht hat. Also was ist der Hintergrund dieser Handlung?
Die Gefahrenlage ist nicht so, dass wir Angst haben müssen. Angst wäre wohl ein schlechter Begleiter bei der ganzen Geschichte.
Ganz sicherlich, denn Angst lähmt und es sollte es nicht. Also Angst ist, wie Sie schon sagen, ein schlechter Begleiter. Wenn man sensibilisiert und aufgeklärt ist, dann geht man diese Sache auch anders an.
Rechtsextremismus in Bayern. Das war Anja Fischer, Mitarbeiterin der Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus. Am vergangenen Donnerstag war sie für einen Vortrag zu Gast in Ingolstadt. Ein prall gefülltes Sonntagsmagazin geht zu Ende. Das war der Sonntag um 12 von Radio K1, dem Kirchenfunk für die Diözese Eichstätt. K1 finden Sie dort am Leonroth Platz 4. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag und dann hören wir uns wieder beim nächsten Sonntag um 12.